Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Typisch deutsch. Bier.
Sauerkraut und Kartoffeln.
So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören.
Come gather round, people, wherever you roam.
Bratwurst, Pommes und Ketchup. Das ist typisch deutsch für mich.
So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören.
And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone.
Typisch deutsch ist Kaffee und Kuchen.
Sauerkraut und Kartoffeln.
So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr
hören. Your time. Worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone.
Was wir alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, Herr Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher.
For the times they are changing.
Die Zeiten ändern sich. Die Zigarette zum Bier eben auch noch typisch deutsch, war eben noch typisch deutsch. Gestern haben die Bayern mal wieder gezeigt, dass sie ein besonderes Völkchen sind. Sie haben ihre Landesregierung, deren Halbherzigkeit vergällt und per Volksentscheid das Rauchen in öffentlichen Räumen ausnahmslos verboten. Wenn schon Rauchverbot, dann ohne Ausnahme, sagt das Volk. Hätten Sie das gedacht? Die Freistaatler verbieten sich selbst das Rauchen und das sogar im Bierzelt und das sogar zumindest ab nächsten Jahr beim Oktoberfest. Vor 10 Jahren hätte allein das Ansinnen, solches tun zu wollen, wohl noch einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Vor 10 Jahren wäre auch eine deutsche First Lady, eine Bundespräsidentengattin mit Tattoo am Oberarm noch undenkbar gewesen und ein schwuler Außenminister wohl auch. Und plötzlich geht das alles. Erstaunlich. Wir scheinen wandlungsfähiger, als wir uns selbst zutrauen, nicht nur beim Fußball. Wobei, vielleicht kommt der Wandel auch gar nicht so plötzlich. Vielleicht schleicht er sich an, verändert uns und die Gesellschaft langsam, bis es dann alle ganz plötzlich wahrnehmen. Hören wir also mal, was hinter dem scheinbar plötzlichen Wandel steckt. Früher undenkbar, neue deutsche Mentalitäten. Das Thema heute im Tag in HR2 Kultur. Fangen wir an mit dem aktuellen Anlass, mit dem Volksentscheid in Bayern. Dem ist ein ungeheures Hickhack vorausgegangen. Erst kam von der CSU ein Gesetz, das das Rauchen in öffentlichen Räumen komplett verboten hat. Dann wurde das Verbot durch Ausnahmen gelockert, auch aufgrund der Interventionen des neuen Regierungspartners FDP nach der letzten Landtagswahl. Und dann kam die Interessengemeinschaft Volksbegehren Nichtraucherschutz, angeführt von SPD, Grünen und ÖDP und unterstützt von Umweltverbänden, Ärzten und Sportverbänden und setzte den alten Regierungsentwurf gegen die neue Regierung wieder durch. Mit 61% Mehrheit gestern. Und jetzt sind alle froh, berichtet Rudi Erhard.
Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer ließ ausrichten, er sei hochzufrieden mit dem Ausgang des Volksentscheids. Das Volk habe übrigens immer recht. Die Kritik der FDP, die CSU habe sich im Kampf um das gemeinsam beschlossene liberalisierte Nichtraucherschutzgesetz beim Volksentscheid einfach rausgehalten, wollte Seehofer nicht mehr kommentieren. Bayerns Gesundheitsminister Markus Söder dagegen wies eine Niederlage der CSU beim Rauchverbotsvolksentscheid zurück.
Es ist letztlich keine parteipolitische, sondern eine gesellschaftliche Entscheidung. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass wir eine klare und zwar mit deutlicher Mehrheit Entscheidung haben.
Georg Schmid, Chef der Landtags-CSU, die Ende 2007, damals noch mit 2/3 Mehrheit in Bayern, zuerst das jetzt erneut vom Volk beschlossene strenge Nichtraucherschutzgesetz durchgesetzt hatte, dann aber mit dem Argument Liberalitas Bavaria zahlreiche Ausnahmen beschloss, zeigte sich jetzt froh über die Entscheidung.
Also bei Gesundheitsschutz geht es nicht um Liberalitas Bavariae, sondern die Freiheit des Einzelnen endet genau an der Stelle, wo die Gesundheit des anderen betroffen ist. Und deswegen sollte man jetzt diese Debatten beenden. Das Volk hat entschieden und wir haben eine klare Linie.
Ob das letztlich auch Mehrheitsmeinung in der CSU ist, wird sich wohl bald zeigen, wenn draußen in den bayerischen Wirtshäusern ab 1. August überhaupt nicht mehr geraucht werden darf. Der parlamentarische Geschäftsführer der bayerischen Landtags-FDP, Tobias Thalhammer, rechnete die Koalitionsniederlage schön, trotz des Ärgers auf die CSU. Immerhin hätten sich 39% beim Volksentscheid gegen das Rauchverbot und damit gegen den Verbotsstaat ausgesprochen.
Es war ja quasi FDP gegen alle anderen Parteien. Und somit freut es mich, dass knapp 40% mit uns der gleichen Meinung sind.
SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen sah dagegen im klaren Volksentscheidsergebnis nicht nur eine Niederlage der Raucher, sondern auch der CSU.
Es ist eine ganz klare Ansage an die CSU, dass es ein Versagen im Regieren gegeben hat, das hin und her, die Menschen hatten es satt.
Wie die SPD bedauerten auch die Grünen, dass sich nur etwas mehr als 37% der Bayern am Volksentscheid für den Nichtraucherschutz beteiligt hatten. Aber der klare Sieg der Rauchverbotsbefürworter, so die Grünen-Vorsitzende Theresa Schopper, zeige eines.
Die Legende, die die CSU versucht hat zu stricken, dass das Rauchverbot Schuld an ihren Niederlagen wäre, das weiß man, dass das seit gestern falsch ist. Da war mehr faul im Staat in Dänemark.
Die Menschen in Bayern hätten selbst für ein Rauchverbot entschieden, weil das Vertrauen in die CSU fehlte, meinte auch ÖDP-Chef Bernhard Suttner, dessen kleine konservative Ökopartei den Volksentscheid initiiert hatte. Für ihn war aber der Sieg für den Gesundheitsschutz wichtiger als ein Seitenhieb auf die CSU.
Wir sind von CSU-Mitgliedern unterstützt worden. Wir haben zum Teil Oberbürgermeister der CSU als Unterstützer gehabt. Wir haben Landtagsabgeordnete der CSU als Unterstützer gehabt. Wir haben die Sache nach vorn getrieben und da bin ich unheimlich froh drüber.
Das strenge Rauchverbot ohne Ausnahmen in der gesamten Gastronomie Bayerns müssen jetzt ab 1. August die Kreisverwaltungsbehörden durchsetzen. Diverse Wirte und Raucher haben bereits zivilen Ungehorsam angekündigt.
Kluge Idee, den Volksentscheid in den Sommer zu legen, wenn es die Raucher draußen angenehm warm haben. Dennoch, noch vor 10 Jahren wohl kaum denkbar, solch ein Abstimmungsergebnis. Es ist wie beim Fußball. Wir schauen der deutschen Nationalmannschaft zu, wie sie den Angstgegner England und den Favoriten Argentinien in die Ecke spielt, reiben uns die Augen und sagen, das sind wirklich unsere? Wie kam das denn? Wo haben die das so plötzlich her? So hat die deutsche Nationalmannschaft doch noch nie gespielt. Selbst wenn sie gewonnen hat, sah das bisher deutlich anders aus. Eine plötzliche Zeitenwende also? Oder vielleicht auch nicht ganz so plötzlich? Dem wollen wir jetzt versuchen, auf den Grund zu gehen. Wolfgang Plöger, Direktor der Marketingforschung beim Sozialforschungsinstitut Sinus mit Forschungsschwerpunkt Milieu und Wertewandel. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie machen lange Hintergrundinterviews, Sie sprechen mit Gruppen von ausgesuchten Menschen, machen repräsentative Befragungen, aber mit intensiven Interviews, nicht nur mit einzelnen Fragen. Ja. Sie versuchen, das Befinden, den Alltag, die Wünsche und Hoffnungen herauszufinden, um dann Trends aufzuspüren. Ja. Wie finden Sie diese Trends lange, bevor die wirklich manifest werden und wir alle sie dann bemerken?
Naja, diese Trends, die zeigen sich wirklich nur in einzelnen Punkten in den Gesprächen halt dann auch. Und in aller Regel auch nicht so, dass dann gleich klar ist, guck mal, da kommt ein Trend her. Also wir beobachten, wie Sie auch schon richtig gesagt haben, über sehr lange intensive Gespräche mit verschiedenen Personen halt dann auch, deren Mentalitäten, deren Befindlichkeiten. Und das, was uns natürlich immer interessiert, ist erstmal, worüber wird geredet. Das ist ein, aber fast noch viel wichtiger, so mit welcher Tonalität wird geredet. Dadurch können wir etwas besser abschätzen, welche Bedeutung einfach Themen haben, welche Befindlichkeiten wir registrieren können. Ja?
Das sind also,
da beginnen wir im Grunde halt dann auch Dinge zusammen zu sortieren, intern zu diskutieren, um dann zu einem Ergebnis kommen zu sagen, ja, da scheint sich etwas zu entwickeln.
Haben Sie da einen Kriterienkatalog, also wonach man diese Signale erkennt, aussortiert und dann sortiert?
Es gibt nicht den klaren Katalog, in dem man so Kreuze macht und was abhakt. Es ist schon natürlich ein Stück Erfahrung und ein Gefühl, ein Eindruck, den man bekommt, zunächst mal, da diese Dinge noch nicht so manifest sind. Später, wenn man eine feste Meinung hat dazu, dass etwas, was wir beobachtet und registriert haben, eine größere Bedeutung haben wird und auch in verschiedensten Gruppen sich zeigt, dann versuchen wir das ja auch dann quantitativ so zu messen, dass wir dann sagen können, in Prozentangaben, wie viel Prozent einer Gruppe oder der Bevölkerung stimmen einer gewissen Mentalität zu.
Also Ihr Forschungsinstitut, von dem stammen ja auch die berühmten Sinus-Milieus, also
ja.
Sie kategorisieren die Gesellschaft, Sie stellen Milieus fest, in denen dann eine große Meinung grob vorherrscht. Jetzt versuchen Sie dann in diesen Milieus die Abweichungen von dieser Meinung zu finden. So stelle ich mir das vor.
Überhaupt, ob neue Themen aufkommen. Mhm. Ne? Umorientierungen halt dann auch, dass in bestimmten Milieus Themen gesetzt werden, die man vorher nicht gesehen hat.
Mhm.
Ja? Also insofern gibt es auch dort natürlich Veränderungsprozesse innerhalb dieser Gruppen. Diesen müssen wir halt rechtzeitig nachkommen und dann immer stetig Hypothesen formulieren, zu sagen, da passiert etwas Neues, darauf müssen wir uns wahrscheinlich einstellen und dann im Grunde weiter beobachten.
Also die Graswurzeln, die gesellschaftlichen wachsen hören.
Ganz genau so sieht es aus.
Wer setzt nun die Trends? Also Sie unterscheiden ja in verschiedene gesellschaftliche Milieus mit verschiedenen Einflussbereichen und manche, die keinen Einfluss haben, leider. Wer setzt die Trends? Kommen die aus der Mittelklasse? Kommen die aus der Upper Class? Wo kommen die her?
Ganz verschieden. Ich meine, wir verstehen ja Trends nicht nur sozusagen, was ist der neueste Schrei, sondern was sind denn relevante Veränderungen in ihrer Mentalität von Menschen. Und das kann überall passieren, wobei Veränderungen wir natürlich schon eher bei den jüngeren Gruppen, den jüngeren Milieus sehen können. Das schon. Allerdings muss man wirklich ganz klar sagen, Trends können überall entstehen, neue Facetten können passieren und da können auch dann andere Milieus von ja im Grunde berührt und beeinflusst werden.
Also wenn so eine gesellschaftliche Mainstream, so ein gesellschaftlicher Mainstream sich verändert. Wir dachten alle, privat ist am besten, Privatisierung ist das Ziel, der Markt kann alles richten. Und dann plötzlich stellte die Gesellschaft relativ kollektiv fest, oder so manifestiert es sich heute, das ist ungerecht, das geht so nicht, das wollen wir nicht.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, dass eine gewisse Mentalität eigentlich gar nicht mehr von, wie wir sagen, so Leitmilieus, den oberen Milieus kommt, sondern wirklich sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft heraus Unbehagen artikuliert wird, was sich dann natürlich durch krisenhafte Verwerfungen in den Märkten halt auch in anderen Gruppen gezeigt hat. Aber das ist schon natürlich ein Stück weit eine Entwicklung, eine Mentalität, die ausgehend von der Mitte der Gesellschaft in weitere, auch oberhalb liegende Gruppen halt Einzug gefunden hat.
Und wie wird so ein Trend dann tatsächlich wirkungsmächtig? Also wie passiert das, dass der sich wirklich durchsetzt?
Ja, das kommen ganz viele Faktoren dazu. Ich denke, das, was für uns momentan sehr relevant ist oder relevanter geworden ist, ist natürlich jetzt die Möglichkeit der Mobilisierung via Internet. Ich kann ganz schnell große Öffentlichkeiten erreichen, bilden, schaffen und bekomme eine große Präsenz. Das war früher nicht so der Fall. Das ist natürlich halt auch dann ein Punkt, dass natürlich die Kontrollierung, Beherrschbarkeit, Steuerbarkeit deutlich geringer ist, als es eventuell früher der Fall gewesen ist.
Da können auch dann Sie überrascht sein von plötzlichen Trends.
Da können auch wir überrascht sein natürlich. Wir können schon sagen, hoppla, wir spüren eine unglaublichen Ärger, eine Frustration, wie auch immer halt dann auch. Dennoch werden auch wir überrascht über vielleicht die Heftigkeit und die Breite einer gewissen Entwicklung.
Und dieses bayerische Ergebnis, hätten Sie das gedacht, dass 61% sagen, nein, es wird überhaupt nicht mehr geraucht, fertig, aus?
61% von 39, gell?
Also gut, also von denen, die hingegangen sind, immerhin.
Die Mobilisierung halt dann auch, ja. Und ich denke einfach mal, dass natürlich halt die Nichtraucherbefürworter sich viel besser mobilisieren konnten, auch einen sehr, sehr starken Willen hatten zur Veränderung und da einiges in die Wege geleitet haben.
Also die sind die Trendsetter, die hatten absolut den Willen zur Veränderung.
Auf jeden Fall haben sie Bewegung weiter nach vorne gepusht, ja.
Wolfgang Plöger, Direktor der Marketingforschung beim Sozialforschungsinstitut Sinus. Recht herzlichen Dank. Früher undenkbar, neue deutsche Mentalitäten, der Tag in HR2 Kultur.
Der typische Deutsche, Auflage 65 Millionen Exemplare, ist ein Automat und ein Herdenmensch, der jede Überlegenheit respektiert, die aus Geburt, Amt und Geld herrührt. Er ist diszipliniert, noch wenn er Revolutionen macht. Hartnäckiger als irgendein anderes lebendes Wesen besteht er auf seinem Sein und auf seiner Art zu sein. Keine Kraft hat jemals vermocht, ihn umzuformen. Und es wird ihn auch zweifellos keine jemals umformen. In geistiger Beziehung ist er selbst gegen die wunderbarsten Strahlen Licht undurchlässig. Geistig geht er heute von seiner Universität, wie er einst aus seinen Wäldern getreten ist. Hier liegt der Hauptunterschied zwischen seiner Kultur und der Zivilisation. Es wäre absurd, die Hochwertigkeit der deutschen Wissenschaft zu bestreiten. Und niemand ist ja so töricht, chauvinistisch, sie abzulehnen. Aber diese Hochwertigkeit ist instruktiver Natur. Sie ist nicht erzieherisch. Sie bildet die Fähigkeiten des Gehirns nicht. Brach lässt sie Seele und Herz liegen. Sie saugt alle Energien des Verstandes auf. Sie vernachlässigt alle Reserven der Sittlichkeit. Unter dem Vorwand, das Volk oder die Gesellschaft zu organisieren, mechanisiert sie den Menschen. Sie macht ihn nicht humaner. So vollendet diese Kultur auch sein mag, so ruft sie doch bei denen, die ihrer teilhaftig werden, kein Plus an Humanité hervor.
So beschrieb Charles Benoist, französischer Diplomat, Politiker, Journalist und Professor für Verfassungsgeschichte in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, die Deutschen. Damals weitsichtig, denn danach kam das Dritte Reich, heute gestrig, denn so sind wir Deutschen nicht mehr so einheitlich, nicht mehr so obrigkeitshörig und vieles andere auch nicht mehr. Und derzeit sind wir sogar bisweilen so, dass wir uns selbst überraschen. Unser Bundeskanzler ist eine Frau, unser Außenminister ist schwul und das ist auch gut so, würde ein ebenso bekennend schwuler Ministerpräsident eines Bundeslandes dazu sagen, von denen haben wir zwei, ein deutlicher Mentalitätswandel wird da sichtbar. Das alles wäre vor 10, 20 Jahren nicht denkbar gewesen. Schon gar nicht bei den Konservativen, die die meisten dieser unkonventionellen Protagonistinnen und Protagonisten stellen. So ist es auch mit der neuen First Lady des Landes, mit der jüngeren Gattin des jüngsten Bundespräsidenten, den das Land je hatte, mit Bettina Wulff. Sie trägt ein Tattoo, Sommer sichtbar, am Oberarm. Auch das undenkbar bis vor ein paar Tagen. Das ist dann wenigstens noch Anlass genug für einen Leitartikel auf der Meinungsseite der konservativen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
lauscht man den Exegeten der in die Haut geritzten Zeichen, kommt man aus dem Staunen nicht heraus, was ein wenig dauerhafte Farbe alles bedeuten soll. Sein Träger gilt als modern, experimentierfreudig, dynamisch, jung, erlebnishungrig, ist eine Person, die nach Neuem Ausschau hält, also ein Mensch, den unser alterndes Land braucht, um sich in der globalisierten Wettbewerbswelt zu behaupten. Früher hatten Gesellschaften eine Zone der Ausgeschlossenen, in der Verbrecher, Sträflinge, Zuhälter, Nutten, Hafenarbeiter, Seeleute, Vagabunden ihr gegenbürgerliches Zuhause hatten. Die Mehrheit kam mit dieser Zone normalerweise nicht in Berührung. Dort erkannte man sich an den Tätowierungen. Die Halb- und Unterwelt grenzte sich so von der bürgerlichen Mehrheit ab. Die Tätowierungen stellten aber auch sicher, dass keiner in die Mehrheitsgesellschaft abwandern konnte. Loyalitätserzeugung durch Stigmatisierung. Das Abweichende, Abnorme, das Verruchte und Obszöne ist von den Rändern längst in die Mitte der Gesellschaft eingewandert. Viel ist da dem Mode- und Kulturbetrieb zu verdanken, der die Ästhetik des Strichers und des Rotlichts salon- oder jedenfalls bildschirmfähig gemacht hat. Auch die Tattoos sind auf breiter Front aus den Randbezirken aufgebrochen. In den Schwimmbädern der Republik ist der Untätowierte ein Fremder in einem Meer perforierter Häute. Die Menschen haben ihre Körper immer schon bemalt, tätowiert, durchbohrt, beschnitten, mit Narben markiert, die natürliche Form verändert. Sie taten das aus ästhetischen Gründen oder weil sie den Übergang Halbwüchsiger ins Erwachsenenleben markierten oder weil sie dem magische Kraft beimaßen. Dies alles war aber, wie auch in den Subkulturen der Ausgeschlossenen, immer vom Kollektiv gewollt. Als das Tattoo sich um die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auszubreiten begann, galt es als Zeichen von Individualität. Es bezog seine Kraft aus der Absetzbewegung zur Gesellschaft, war Ausweis des Unangepassten, des Rebellischen, Unkonventionellen. Sich diesen Ausweis der Individualität zu besorgen, war nicht schwer. Es machten ja nur wenige. Und es war zunächst nur in den Unterschichten anzutreffen, die ihr vom Staat alimentiertes Leben durch diese Selbststigmatisierung auf Dauer stellten. Welcher Arbeitgeber will schon auf Leute setzen, die ihre Asozialität wie ein Ehrenbanner auf der Haut tragen? Arschgeweih, Schlampenstempel. Mittlerweile ist das mit der Individualität und der sozialen Zuordnung schwierig geworden, weil es ja offenbar jeder macht, ob Prekarier, Sparkassenangestellter oder Bundespräsidentenfrau. Selbst Tätowierungen an besonders schmerzhaften Stellen, wie den Kniekehlen, heben den Tätowierten nur bei Feinschmeckern aus der Masse heraus. Da braucht es schon brutalere Eingriffe in die körperliche Integrität bis hin zu willentlichen Verstümmelungen, um aufzufallen. In der körperfokussierten Tätowiertenwelt, in der das Geschlechtliche so exponiert ist wie auf dem schwulen Christopher Street Day, kommt auch dem willentlich herbeigeführten Schmerz große Bedeutung zu. Aber anders als bei den ohne Betäubung vorgenommenen rituellen Beschneidungen von Juden und Muslimen, bezieht er sich auf nichts als sich selbst. Es kommt zu keinem Bund mit Gott und es kommt zu keiner Gemeinschaftsbildung, die nach ihren gefügten moralischen Vorstellungen ihr Miteinander regelt. Im Schmerz des Tätowierten zeigt sich eine Individualität, die um sich selbst kreist. Nun zieht also erstmals ein Tattoo in das Schloss Bellevue ein und gehört damit zum informellen Repräsentationsinstrumentarium des höchsten Staatsamtes. Selbst wenn der Bundespräsident es cool findet, es bleibt ein Import aus der Unterwelt.
Was ein kleines Tattoo auf einem Oberarm so alles auslösen kann, zumindest in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo Richard Wagner geschrieben hat. Professor Peter Dinzelbacher, als Historiker spezialisiert auf das Mittelalter und die Geschichte vergangener Mentalitätswandel. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn wir die derzeitige Mentalität einer Gesellschaft als Wurzel gesellschaftlicher Entwicklungen in die Zukunft hinein ansehen, wie wir das gerade vorhin getan haben, dann kann man auf zukünftige Entwicklungen schließen, auf diese Art und Weise. Wir haben es ja erzählt bekommen. Wie geht man jetzt vor, wenn man vergangene Mentalitäten erschließen will? Wie machen Sie das?
Ja, die Methoden, die wir als Historiker haben, sind natürlich prinzipiell andere. Es ist ja so, dass vor dem 18., 19. Jahrhundert statistisches Material so gut wie nicht zur Verfügung steht. Das heißt, der Historiker muss aus Einzelquellen versuchen, ein stimmiges Bild zu zeichnen. Wenn man etwa in einer Reihe von höfischen Romanen liest, dass Kampfestugend etwas besonders Wichtiges war, dann kann man sicherlich schließen, dass in dieser Sozialschicht, dem Rittertum, Kämpfen, Kampfestugend und so weiter ein wichtiges Ideal war. Das ist natürlich trivial, aber ist auch genauso anwendbar auf die anderen Gebiete des Lebens. Ganz im Vordergrund steht die Konvergenz der Quellen. Das heißt, man darf nicht nur punktuell etwa den Roman, den höfischen, nehmen oder die Lyrik oder die zeitgenössische Kunst, sondern erst wenn diese verschiedenen Quellengattungen ein übereinstimmendes Bild ergeben, dann kann ich sagen, ja, eine Tendenz in dieser Richtung ist eindeutig als mentalitätsprägend festzustellen.
Und das ist dann prägend für die Entscheidungen auch, die eine solche Gesellschaft, in der so eine Mentalität vorherrscht, dann tatsächlich trifft? Also verstehen wir die Geschichte besser, wenn wir die Mentalität der Altvorderen verstehen?
Unbedingt. Und wir verstehen auch die Gegenwart besser, weil der Vergleich der erste spezifische unserer Kultur deutlich macht. Jede Entscheidung ist natürlich geprägt von unserer Sozialisation, von unseren Idealen und so fort. Das Gleiche gilt für die früheren Epochen. Wenn wir das Beispiel des Mittelalters nehmen, hier ist etwa eine prinzipielle, eine primäre Mentalitätskomponente die Frömmigkeit. Und die meisten mittelalterlichen Menschen haben ihr Handeln, ihre Wünsche und so weiter danach beurteilt, wie sie zu den Normen ihrer Religion passen. Etwa diese tiefe Religiosität, aus der auch die Heiligen Kriege, nämlich die Kreuzzüge, entstammt sind, diese tiefe Religiosität in unserer eigenen Vergangenheit lässt uns ähnliche Phänomene auch in gegenwärtigen Gesellschaften besser verstehen
wie in
den islamischen Staaten.
Achso, das wollte ich gerade fragen. Sie meinen, wenn wir also verstehen, warum alle gefolgt sind, als damals im Abendland der Papst zum Kreuzzug aufgerufen hat, warum die das um Himmels Willen gemacht haben, jahrelang in den Krieg ziehen, Entbehrungen, ihre Ländereien verlassen, die Wirtschaft aufgeben zu Hause. Warum macht man das? Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch die Antriebsfedern der heute islamischen Gesellschaften?
Zweifelsohne besser. Natürlich ist es nicht eins zu eins, aber wir können uns besser nähern. Etwa dieses große Problem, das uns heute bedrückt, die Selbstmordattentate. Der mittelalterliche Kreuzfahrer, genauso wie der moderne islamische Radikale, waren beide gleicherweise überzeugt, dass sie durch ihren Tod, sei es durch die Bombe, sei es am Schlachtfeld, sofort ins Paradies kommen. Also das ist die gleiche Wurzel, diese Überzeugung, sofort als Märtyrer im Himmel zu sein, wenn man sich opfert.
Und wie kam es dann zu der großen, also jetzt, ich bleibe im Abendland erstmal, wie kam es dann zu der ganz, ganz großen Wende, nämlich zur Aufklärung, wo alles anders war und die Welt, die Mentalität auf den Kopf gestellt wurde?
Ja, das ist natürlich in Wirklichkeit eine langsame Entwicklung. Die wirkliche Zäsur, wenn Sie von einer in der Zeit ansetzen wollen, ist natürlich die Französische Revolution, wo dann die Ideen der Aufklärung in teilweise extremer Weise umgesetzt wurden. Aber faktisch ist das ein sehr langsames Prozedere. Manche Ideen, die etwa das Mittelalter oder auch die Antike nicht kannten, wie die der religiösen Toleranz, religiöse Toleranz, sind erst erklärbar durch die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges bei uns, wo man gesehen hat, dass keine der beiden Parteien gewinnen könne. Und dann war es eigentlich nach 1648 notwendig, die Idee der Toleranz zu entwickeln. Aber diese Idee, die für uns heute selbstverständlich ist und die fälschlicherweise automatisch mit Religion assoziiert wird, war eine Idee, die in früheren Epochen bei uns nicht bekannt war. Und diese Toleranzidee wiederum hat dann ganz auf die weiteren, etwa Toleranz gegenüber anderen Menschen, Rassen und so weiter, also auf die weiteren Entwicklungen der Aufklärung noch gewirkt.
Also die Umbrüche entstehen auch da ganz, ganz langsam und wir sehen dann nur die große Eruption, wenn es dann tatsächlich passiert. Die leider auch bisweilen oder immer eigentlich relativ blutig abgegangen sind. Professor Peter Dinzelbacher, Historiker auf das Mittelalter und die Geschichte vergangener Mentalitätswandel spezialisiert. Recht herzlichen Dank. Islamische Mentalitäten sind denen in unserem Mittelalter vergleichbar, sagt Professor Dinzelbacher, haben wir eben gehört. Sie sind offenbar auch einigen Schwankungen ausgesetzt. Die Stimmung kippt leicht in islamischen, in arabischen Ländern, sagt unser Korrespondent Felix de Kuveland. Während die Realität zunehmend westlich orientiert ist, hängt die Mentalität bisweilen noch nach. Das war das Mittelalter.
In Amman und Beirut, in Kuwait City und Dubai, überall das Gleiche. Burger King und McDonald's, Coca-Cola, Hugo Boss, Yves Saint Laurent. Scheinbar unaufhaltsam dringt westlicher Lifestyle vor. US-Soaps im Fernsehen, Popmusik im Radio. Doch es gibt nicht nur Seichtes. In Jordaniens Hauptstadt Amman entstehen einzelne Bürgerinitiativen, Organisationen, die sich für Frauenrechte, für Soziales, für die Umwelt einsetzen. Film- und Musikfestivals faszinieren ihr Publikum. Das Bild von den politisierten oder gar radikalisierten Arabern, das mancher im Westen mit sich herumträgt, hier trifft es überhaupt nicht zu. Das gilt vor allem für die Jugendlichen.
Amazing, so nice.
Starbucks.
Wir gehen ins Starbucks-Café, chatten, treffen uns mit Mädchen, hängen in Shopping-Centern rum, City Mall, Mecca Mall, Baraka Mall. Doch die Verlockungen mischen sich bei vielen mit der Angst vor der Zerstörung traditioneller Werte. Anders als die Großstadtjugend aus den wohlhabenden Familien Westamans sind die Jordanier in den ärmeren Stadtvierteln und den ländlichen Gegenden in Familien, Stammes- und Clanstrukturen verwurzelt, die über Jahrhunderte gewachsen sind. Strukturen, die soziale Sicherheit bieten in einer Welt ohne Krankenkassen und Rentensysteme. Wer hier im traditionellen Milieu, in den konservativen Familien, keinen Respekt vor Hierarchien und vor Werten wie Familienehre und Religiosität zeigt, dem wird die Anerkennung versagt. Sozialer Druck. Einig sollt ihr sein und nicht streiten, ruft der Vorbeter in der großen König-Abdallah-Moschee im Herzen Ammans. Einig sollt ihr sein. Doch der arabische Alltag von heute ist geprägt von Kontrasten, Konflikten und gesellschaftlichen Brüchen. Nicht jeder hat seinen festen Platz gefunden in diesen Spannungsfeldern. In Krisenzeiten, man denke an den Irakkrieg, den Karikaturenstreit, die Gaza-Blockade und den israelisch-palästinensischen Konflikt, besinnen sich viele zurück auf die eigenen kulturellen und religiösen Wurzeln. Plötzlich erscheint die westliche Kultur dann wieder kalt und kolonialistisch. Wie hässlich ist doch der Zerfall der Familien, wie irritierend die Auflösung der herkömmlichen Geschlechterrollen, wie verwirrend die sexuelle Freizügigkeit. Und mancher, der die Freiheiten des westlichen Lebensstils durchaus schätzt, fühlt sich in solchen Zeiten dann doch wieder hingezogen zur Sicherheit, Geborgenheit und vielleicht auch Enge des Althergebrachten.
Felix de Kuveland über arabische Mentalitäten. Wir bleiben aber bei den Deutschen. Hier folgt das zweite Zitat aus Charles Benoists Werk über die Deutschen vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts. So wurden unsere Großeltern von Frankreich aus gesehen.
Von der sogenannten deutschen Demokratie dürfen wir keinerlei Wunder an Umwandlung der deutschen Seele erwarten. Wenn der Deutsche auch die Staatsform wechselt, er braucht Herrschaft. Er braucht stets einen Vorgesetzten, einen Führer, Haupt, Vorbild, Unteroffizier und Lehrer. Von Natur aus mit der Gabe der Nachahmung bedacht, ist seiner Verehrung das Geständnis einer Verlegenheit. Wer soll ihn führen? Denn wenn er nicht geführt wird, fällt er um, gibt sich selbst auf, bricht zusammen. Sein Gehirn ist wie ein Magen konstruiert, eine geradezu gefräßige Gutgläubigkeit nimmt alles auf. Man versteht nicht, sagte Mirabeau im Jahre 1785, was die Zeitungen eigentlich für dieses Volk bedeuten. Seine Wahrheit ist von eigenartiger Beschaffenheit. Er bekommt sie, blind, taub und gefühllos, von der rechtmäßig eingesetzten Obrigkeit geliefert und nimmt sie an. Diese Wahrheit ist spezifisch deutsch, deutsch wie seine Rechtlichkeit, seine Aufrichtigkeit, seine Treue. Seine Regierung verstände ihn gar nicht zu täuschen und will es auch nicht, denn es ist eine deutsche Regierung, die zu Deutschen deutsch spricht. In diesem kindlichen Glauben, der niemals dem untreu wird, was von Leuten in Amt und Würden geoffenbart wird, ist zugleich etwas Rührendes und Komisches, im Endeffekt aber etwas Erschreckendes. Denn wohin können diese unbestimmte Suggerierfähigkeit, diese Aufnahmefähigkeit ohne inneres Kontrollorgan ein fruchtbares Volk nicht führen, eng auf einem Boden zusammengedrängt, der nicht viel hergibt, durch Jahrhunderte mit der Waffe in der Hand zu Völkerwanderungen trainiert, systematisch abgerichtet und wissenschaftlich für den Krieg mechanisiert?
Früher undenkbar, neue deutsche Mentalitäten, der Tag in HR2 Kultur. Wie kommt es eigentlich dazu, dass eine kollektive Stimmung, eine öffentliche Meinung kippen kann? Wie kommt es, dass was eben noch völlig klar war, plötzlich ganz anders gesehen wird? Wie kommt es, dass das volle Fass plötzlich überläuft, übergeht in einen anderen Aggregatzustand sozusagen? Beim Fass lässt sich das physikalisch erklären und bei gesellschaftlichen Entwicklungen, wie ist es da? Es liegt am Tipping Point, am Flügelschlag des Schmetterlings, an dem Sack Reis, der in China umfällt. Er selbst ist eine Winzigkeit, die Wirkung kann riesig sein.
Der Tipping Point ist jener Wendepunkt eines viele Faktoren und Bereiche umfassenden breiten Umschwungs, der grundlegende Veränderungen einleitet. Jener Punkt, an dem Trends kippen oder von anderen abgelöst werden, an dem Fußballspiele verloren gehen oder gewonnen werden, geschichtliche Epochen sterben oder entstehen, aus einem bestimmten Schlager ein Hit wird, während tausende vergleichbare Liedchen zu albernen Flops verwelken. Es war der kanadischstämmige Journalist Malcolm Gladwell, der für die Washington Post arbeitete, der das Wort vom Tipping Point popularisiert hat. Was aber genau muss passieren, damit aus einer guten Idee tatsächlich ein Erfolg wird? Wahrscheinlich, meint Gladwell, müssen drei Faktoren zusammentreffen. Erstens, die Idee muss das Zeug haben, große Teile der Gesellschaft zu packen. Das funktioniert am besten, wenn sie auf mehreren Ebenen gleichzeitig greift. Wenn zum Beispiel Mode für junge Männer nicht nur Kleidermode ist, dünne Lederschlipse und spitze Stiefel, sondern einhergeht mit dem Liverpool-Beat der Beatles, die über eine extreme Glaubwürdigkeit in ihrer Szene verfügen. Aber man muss nicht gleich ganz so hoch greifen wie bei dem Welterfolg der Beatles und ihrer musikalischen und modischen Verwandten. Schuhe tun's auch. Vor einigen Jahren erlebten die Hush-Puppy-Schuhe ein rätselhaftes Revival. Ihr Design stammt aus den 60er Jahren. Jahrzehntelang staubten sie in den Regalen der Schuhgeschäfte vor sich hin. Die Firma wollte die Produktionslinie schon einstellen. Und Reklame, das ist sehr wichtig in unserem Zusammenhang, wurde für die Schuhe schon gar nicht mehr gemacht. Plötzlich aber und ohne ersichtlichen Grund erschienen Hush-Puppies auf Werbeplakaten und Modefotos. Der wahre Grund: die reine Mundpropaganda aus Clubs und Discos hatte irgendwann auch Designer und Modefotografen erreicht, die Multiplikatoren in der Szene. Zweitens, es muss sich jemand zum glaubhaften Anwalt der Idee oder des Trends machen, jemand, der innerhalb der Gesellschaft eine besondere Rolle spielt. Und sei es nur, weil er eine besondere und für die Zielgruppe ansprechende Art hat, die Zigarette wegzuschnipsen. Diese wenigen müssen Wortführer sein. Und vor allem in ihrer Szene glaubhaft wirken. Aber man kann auch gewichtigere Beispiele als Schuhe und Schlagermusik anführen für das Überschwappen kleiner Entwicklungen hin zu einem Tipping Point, einem Wendepunkt. Zum Beispiel die Bereiche der grünen Ideen. Das Ökobewusstsein galt zunächst als Spezialistentum, sozusagen eingeweihter Einzelner aus der Autoindustrie, der Landwirtschaft oder der Klimaforschung. Irgendwann aber fanden oder finden es dann doch ziemlich viele Menschen einfach nur dämlich, ihre Unterhaltungsmaschinen im Wohnzimmer auf Standby-Modus zu fahren. Deshalb versprachen oder versprechen immer mehr Betriebe umweltfreundliche Produktion. Drittens, der Faktor Zeit. Ein gutes Beispiel liefert die Erfolgsgeschichte der Faxgeräte, zumindest vor der Erfindung der E-Mails im Internet. 1984 stellte die Firma Sharp das erste preiswerte Faxgerät vor. Im ersten Jahr wurden davon rund 80.000 Stück verkauft, in den nächsten drei Jahren einige mehr, meistens an Firmen und Geschäfte. Die Absatzzahlen alleine hätten aber noch nicht bedeutet, dass das Faxgerät zum klaren Erfolg werden würde. 1987 aber war der Punkt erreicht, an dem so viele Menschen oder Firmen in den USA ein Faxgerät besaßen, dass es auch für den Rest sinnvoll war, sich eins zuzulegen. Das funktioniert wie eine Wippe, sagt Tipping-Point-Theoretiker Gladwell. Sie kippt ganz langsam von der einen auf die andere Seite. Und irgendwann mittendrin ist sie über den entscheidenden Punkt hinaus. Das ist der Tipping Point.
So, und jetzt bitte nicht anrufen. Wir wissen sehr wohl, dass das Fax eine deutsche Entwicklung ist und die deutsche Industrie es verschlafen hat, es auch zu produzieren. Der Tipping Point, der Wendepunkt einer Entwicklung. Hier war es die gesellschaftliche oder technische Entwicklung. Jetzt kommen wir mal zum ganz Großen. Karl-Heinz Wellmann, Kollege aus der Wissenschaftsredaktion des Hessischen Rundfunks. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben bislang auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, wie gesagt, und deren Wendepunkte geschaut. Lassen Sie uns mal zum ganz großen Rahmen wechseln. Schauen wir auf die Natur, schauen wir auf die evolutionäre Entwicklung. Auch dort gibt es ganz grundsätzliche Veränderungen, Tipping Points, nach denen alles völlig anders war. Wahrscheinlich sind auch hier die Vorlaufzeiten ewig lang und die Paläontologen schauen dann irgendwie zurück in die Geschichte, Jahrmillionen zurück und sehen, plötzlich völlig neue Spezies, völlig neue Entwicklung, völlig neue überhaupt Gestalt, völlig neue Pflanzen, alles ganz neu. Wie langsam sind da die Entwicklungen und wie plötzlich die Tipping Points? Handelt es sich um tausende Jahre, Millionen Jahre?
Milliarden. Der dramatischste Wendepunkt hat sicherlich 1,5 Milliarden Jahre gedauert, bis er sich ordentlich ausgewirkt hat. Da muss man allerdings auch bei dieser Größenordnung weit zurückgehen in die Geschichte. So Pi mal Daumen gerechnet vor 3,5 Milliarden Jahren wird geschätzt.
Wir reden immer noch von der Erde.
Von der Erde, ja. Die war da noch relativ heiß, hatte sich gerade erst angefangen abzukühlen. Es hat stark geregnet, weil es eben so kühl wurde, dass das Wasser runterkam. Die Ozeane haben sich gebildet, waren ziemlich sauer gewesen, weil viel Schwefel auch mit runterkam und andere Dinge. Und das hat sich aber sehr schnell das Leben entwickelt. Und es gab keinen Sauerstoff in der Atmosphäre. Das ist das Besondere in dieser Anfangszeit. Sauerstoff ist ein aggressives Zeugs, Gas, das man besser nicht im Körper hat. Und so haben die damaligen blaugrünen Algen, hat man früher gesagt, Cyanobakterien, sagt man heute, haben dieses Giftgas ausgeschieden.
Das also Sauerstoff ist eigentlich ein Giftgas?
Das ist ein Gift. Das ist auch für uns ist es noch giftig. Also diese 18% in der Erdatmosphäre, die sind okay. Aber wenn man als Taucher länger als eine halbe Stunde reinen Sauerstoff atmen würde, dann hätte man die Lunge sich schon ganz schön kaputt gemacht. Nicht ohne Grund wird Eisen rostig. So, was damals passiert war in diesen 1,5 Milliarden Jahren, der Sauerstoff wurde ausgeschieden als Giftstoff von den ersten Lebewesen, den Algen. Und da ist dann von bestimmten Eisenverbindungen in den Ozeanen aufgefangen worden. Er hat sich nicht angereichert. Deswegen hat es so lange gedauert. Aber danach war dann das Eisen irgendwann weg, ausgefällt. Und was passiert ist, kam dieses Giftgas in die Atmosphäre. Und diese armen ersten Lebewesen hatten dann ein Problem. Die haben sich selbst vergiftet. Nun hatten andere genügend Zeit gehabt oder bestimmte Populationen von Algen hatten genug Zeit, sich anzupassen, haben Entgiftungsmechanismen entwickelt. Aber was tatsächlich passiert ist, auch wenn es eine lange Zeitspanne war, ist ein völliges Umschlagen der Lebenswelt gewesen. Von also sauerstofffreien, also von Lebewesen, die mit Sauerstoff nichts anfangen mochten, hin zu dem, was wir heute kennen.
Also die Sauerstoffatmer.
Die Sauerstoffatmer.
Wir sind im Prinzip Giftatmer.
Wir sind Giftatmer, ja. Wir nutzen ihn nur vernünftig, das Gift.
Aber wenn es zu viel wird, ist es auch für uns noch ein Gift.
Dann ist es nach wie vor für uns auch ein Gift, ja.
Und der zweite große Schritt der Evolution, auch einer, der Millionen Jahre gedauert hat. Eben redeten wir von Milliarden.
Wir kennen jetzt in die kleineren Grundordnungen für ein paar hundert Millionen Jahre vielleicht dann.
Die Landnahme der Pflanzen.
Genau, die erste war kahl und unbesiedelt gewesen und irgendwann fingen Pflanzen an, auch das Land zu besiedeln. Das war dann wiederum ein wirklich großer Umschlag. Nicht nur, dass das Land besiedelt wurde. Also das Problem an Land ist, dass es wenig Wasser hat. Die haben alle Pflanzen haben im Wasser gelebt. Und was Algen auch heute noch machen, man sieht es nur nicht so genau, die produzieren im Prinzip Spermien. Also Fortpflanzungsstadien, nicht Lebewesen, sondern die Lebewesen entstehen aus Fortpflanzungsstadien, die sich frei im Wasser bewegen können.
So wie unsere Spermien auch.
Wie unsere Spermien auch. Wir haben das noch beibehalten aus einer frühen Zeit. Das machen Algen auch im Süßwasser, im Salzwasser. Das Problem ist nur, an Land können sie es nicht mehr machen, dann haben sie kein Wasser. Vor allen Dingen für diejenigen Pflanzen wie Farne, die in die Höhe gegangen sind. Die haben dann wirklich raffinierte Techniken entwickeln müssen, dass die Farne, was sie auch heute noch tun, Sporen ausschicken, die sich geschlechtslos vermehren, die also nur auskeimen. Aber sie haben auch heute noch ein Zwischenstadium, ein kleines Lebermoos, flaches Polsterchen, was man kaum sieht, nie beachtet im Wald, in denen tatsächlich Spermien produziert werden. Also aus diesen Sporenkeimen, die man so als Staub vom Farn runterkegelt, keimen kleine Blätterchens aus am Boden, auf denen sich dann Spermien entwickeln, und die wandern, so wie unsere Spermien, auch zum Weibchen.
Sozusagen. Um die Feuchtigkeit zu erhalten.
Um die zu erhalten. Also sie sind darüber nicht weggekommen. Sie haben es geschafft, in die Höhe zu gehen, aber sie haben es nicht geschafft, sich völlig vom Wasser zu lösen.
Das und der nächste große Schritt sind unsere Bäume.
Das sind die Bäume, die haben diesen Prozess im Prinzip in ihr Inneres verlegt. Da kommt der Pollen auf die Narbe, von der, also ins weibliche Blütenorgan, und wächst dort ins Innere rein. Und da passiert es innerhalb dieses Pflanzensubstanz, dass die Feuchtigkeit sozusagen der Pflanze selbst genutzt wird, aber nach außen hin eben keine Wassertropfen mehr.
Das ist im Prinzip das, was wir auch machen.
Die Tiere haben das dann, nachdem sie an Land gegangen sind, nochmal entwickelt. Ja, die haben lange Körperanhänge entwickelt, um auch unabhängig ihre Spermien von Wasser weitergeben zu können. Ja.
Also das waren die ganz großen Schritte der Evolution, und wir gehen jetzt mal in die kürzeren evolutionären Schritte und kommen dann zu etwas, was wir lange Zeit dachten, dass nur die Menschen haben, nämlich zur Kultur. Wir haben in den letzten Jahrzehnten festgestellt, das haben Tiere sehr wohl auch, und die geben die Kultur auch weiter. Gibt es da auch solche Entwicklungen, dass plötzlich etwas entsteht und plötzlich etwas Neues sich in einer bestimmten Tierpopulation entwickelt?
Ja, das ist sogar einmal wissenschaftlich sicher sauber beobachtet worden in Japan. Da haben Makaken, also kleine Affen, angefangen, Süßkartoffeln, also ein weibliches Tier hat angefangen, in der Provinz Nagano in einem Bach Süßkartoffeln zu waschen. So ein Weibchen. Und dann haben das die anderen Jugendlichen relativ kurz danach nachgemacht. Und mit einigem zeitlichen Abstand haben das Weibchen, ältere Weibchen, dann auch nachgemacht. Die Männchen waren da stur, die haben das nicht gemacht. Erst als die nächste Generation herangewachsen war, haben die Kinder das dann von ihren Eltern übernommen, und so ging das in die ganze Population
rein. Also eine Kulturtechnik, die haben eine richtige Kulturtechnik entwickelt.
Und die zweite Stufe war dann, dass sie ans Meer gegangen sind und haben sich Salzkartoffeln gemacht, nämlich im Salzwasser gewaschen.
Also noch gewürzt sozusagen.
Genau, ja.
Und das wurde von den Jungtieren weitergegeben, sagen Sie jetzt, dieser Trend, und dann diese kulturelle Entwicklung getragen von den Jugendlichen? Ist das immer so?
Das scheint so zu sein, dass bei vielen Tierarten, wo man das beobachtet hat, ist das so. Auch bei Vögeln. Es entwickeln sich auch bei Vögeln Dialekte. Das hat man bei Rotkehlchen auf Teneriffa und Gran Canaria beispielsweise festgestellt. Und auch da scheint es so zu sein, dass generell die Jugendlichen, also sprich in dem Fall sogar die Tiere, die im Eis sitzen, also etwas lernen, etwas übernehmen und dann weitergeben, während die Erwachsenen dann doch so eingeengt sind, dass sie das nicht ohne weiteres übernehmen. Das scheint ein genereller Trend zu sein.
Das sagen ja menschliche Trendforscher auch, nicht? Also die Alten, die ändern sich nicht mehr. Man muss immer auf die Jungen gucken,
wenn man den Trend erkennen will. Das ist das Problem der 50-Jährigen, die nicht mehr in die Statistik der Fernsehauswertung reinkommen, weil die angeblich sich nichts mehr kaufen, weil sie so festgelegt sind. Ja.
Aber das ändert sich, glaube ich, auch gerade, weil die fitten Alten ja jetzt kommen als nächste neue Generation. Die am schnellsten wachsende Generation bei uns ist ja die der 100-Jährigen. Aber das wollen wir jetzt nicht auch noch ausführen. Recht herzlichen Dank, Karl-Heinz Wellmann, Kollege aus der Wissenschaftsredaktion des Hessischen Rundfunks. Früher undenkbar, neue deutsche Mentalitäten, das ist das Thema im Tag in HR2 Kultur. Folgt Zitat Nummer 3 aus des Franzosen Charles Benoists knapp 100 Jahre alten Deutschlandbild.
So ist der Deutsche. So ist das Deutschland von heute wie das aller Zeiten, das von gestern und das von morgen, das ewige Deutschland. Man ist allzu leicht geneigt zu sagen, es sei die überscharfe Arbeit, die Verheerung durch das Übel Preußen in der deutschen Seele. Der Deutsche ist immer so gewesen, lange bevor es ein Preußen überhaupt gegeben hat. Er ist so gewesen von den ersten Tagen Deutschlands an. Weil der Deutsche von Epoche zu Epoche derselbe geblieben ist, so hallt von Jahrhundert zu Jahrhundert ein einziger Schrei im Westen gegen den Furor Teutonicus. Und morgen wie gestern ertönt dieselbe Warnung. Der deutsche Strom ist so mächtig, dass ein großer Damm nötig ist, ihn zu bändigen.
Charles Benoist vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Das alte Deutschlandbild. Unveränderbar. Unbeweglich, diese Deutschen. Ganz vergangen ist dieses alte Deutschlandbild noch nicht, aber eine Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, eine hoffentlich weiter befreit aufspielende deutsche Mannschaft in Südafrika, eine singende deutsche Grand Prix-Siegerin helfen beim Wandel des Bildes, auch im Ausland. Wir selbst fühlen uns sowieso schon länger anders und sind doch immer mal wieder überrascht über unsere Wandlungen. Und wie das so ist, solche Wandlungen unterstellen wir dann gerne auch den anderen, den US-Amerikanern zum Beispiel, spätestens seit der Wahl von Barack Obama. Aber ist das auch so? Alles anders in den USA, alles anders als unter George W. Bush? Sabine Müller.
Kommt ein Schwarzer ins Weiße Haus und sagt, der Wandel hat in Amerika Einzug gehalten.
Ach, den kannten Sie schon? Naja, war ja auch wirklich ein guter Witz. Verstehen Sie mich nicht falsch. Hut ab dafür, dass die Amerikaner zum ersten Mal einen schwarzen Präsidenten gewählt haben. Das war wirklich Wandel. Aber was wurde da nicht zusätzlich alles hineingehofft? Man musste ja glauben, da würde sich ein ganz neues Land aus den Ruinen der Bush-Ära erheben, mit Bewohnern, die nur darauf gewartet hatten, sich neu zu erfinden. Als Weltbürger, als Umweltschützer, als Bio-Burgerbrater. Realität ist, dass ein Obama noch keinen Mentalitätswechsel macht. Die Amerikaner bleiben, wie sie sind, zumindest in der Masse, und das in fast allen Lebensbereichen. Dass sich die Welt und Amerikas Stellung darin verändert haben, ist in vielen Millionen Köpfen noch längst nicht angekommen. Der American Exceptionalism regiert weiter, die wenigsten Bürger kämen auf die Idee, die Ausnahmestellung Amerikas, dem natürlich großartigsten Land dieser Erde, zu hinterfragen. Warum auch, wenn man so sicher ist, eigentlich alles richtig zu machen? Während Europäer zum Beispiel stundenlang und leidenschaftlich über die Todesstrafe diskutieren können, tut das in den USA kaum jemand. Das Prinzip Auge um Auge ist hier nicht archaisch, sondern mitten im modernen Alltag verankert. Überhaupt die Bibel. Die lehrt ja auch, dass das mit dem Klimawandel alles Unsinn ist. In wohl keinem anderen Land gibt es so viele Klimaskeptiker wie in den USA. Und das lässt einem Schauer über den Rücken laufen. Die Art von Schauer, die sich einstellt, wenn im Sommer jedes Gebäude auf gefühlte 10 Grad heruntergekühlt ist. Aber klar gibt es auch Amerikaner mit Umweltbewusstsein. Die treffe ich immer auf dem Wochenmarkt, wo sie pestizidfreie Ware vom lokalen Bauern kaufen. Und dann steigen sie in ihre überdimensionierten Geländewagen und fahren ihre Kinder in Kitas, wo jede Mahlzeit auf Einweg-Styropor-Tellern serviert und mit Plastik-Wegwerflöffeln verzehrt wird. Apropos Essen, da kann sich First Lady Michelle Obama lange mühen im Kampf gegen die Fettleibigkeit im Land, wenn Kentucky Fried Chicken seinen neuen Double Down weiter so gut verkauft. Das ist das erste Hühnchen-Sandwich ganz ohne das lästige Sandwich. Einfach zwei fettig frittierte Hühnerschnitzel, dazwischen reichlich Käse und Speck. Natürlich gibt es in den USA Enklaven des Fortschritts, wo die Homo-Ehe erlaubt ist, Waffen nicht glorifiziert werden und Mülltrennung kein Schimpfwort ist. Aber alles in allem fühlen sich die USA noch ziemlich genauso an wie vor fast 20 Jahren, als ich sie das erste Mal kennenlernte. Was übrigens nicht immer schlecht sein muss. Was die amerikanische Offenheit angeht oder den Sinn fürs Gemeinnützige, da kann ich auf Wandel gerne verzichten.
Sabine Müller aus Washington. Wir kommen zurück nach Deutschland. Eike Wenzel, Zukunftsforscher im Kelkheimer Zukunftsinstitut und Entdecker der LOHAs, also Trendsetter der Gegenwart und Gestalter der Zukunft. Guten Tag.
Hallo, grüß Sie.
LOHAs, das sind die Anhänger eines Lifestyle of Health and Sustainability, also die modernen Ökos, die auf Gesundheit und Nachhaltigkeit achten, ohne sich selbst zu kasteien. Wann haben Sie die eigentlich entdeckt?
Wir haben die 2002, 2003 entdeckt. Es gab ein Buch aus den USA, das ist dem vorangegangen, das war 2000. Aber wir haben hier festgestellt in Deutschland, dass tatsächlich es eine Bewegung gibt von Menschen, die sagen, wir möchten wieder stärker, dass wir ein stimmiges Verhältnis zu unserer Umwelt haben, wir ein stimmiges Verhältnis zu unserer Mitwelt haben, wir möchten sozusagen in neuen Werten denken. Aber wir möchten das nicht technikfeindlich machen, wie das die alten Ökos in 80er Jahren gemacht haben. Und wir möchten das sozusagen, wir möchten versuchen, Gesundheit und Genuss in Einklang zu bringen. Und das war dann mehr oder weniger die Stunde, wo wir sagten, da gibt es sozusagen eine neue Form von Ökologie. Das war sozusagen der Tipping Point in Richtung einer neuen neoökologischen Bewegung. Und die haben wir dann einfach mit diesem Begriff der LOHAs betitelt.
Die Ökobewegung ist vor über 30 Jahren gestartet und wirklich erfolgreich geworden. Erst in den letzten Jahren und dann mit diesem Wandel. Von den sich selbstkasteienden Ökos zu diesen nach außen gerichteten Ökos, die sich auch was leisten. Ist das eine bestimmte Schicht, die das tut?
Das ist keine bestimmte Schicht. Man mag annehmen, dass diese LOHAs, dass das Leute sind, die sich das sozusagen leisten können, die gesund, nachhaltig, genussvoll konsumieren können, aber dafür das nötige Kleingeld haben. Aber wir haben in Untersuchungen herausgefunden, tatsächlich, dass die durch die ganze Gesellschaftsschicht hindurch sich auffinden lassen. Also dass sozusagen ein Drittel der Deutschen tatsächlich LOHAs ist, LOHAs denkt, sich wie LOHAs ernährt. Und das sind nicht nur diejenigen, die es sich leisten können, sondern das ist der große Querschnitt in der Gesellschaft.
Und wo war jetzt dieser Tipping Point? Also nach 30 Jahren Ökobewegung, was hat das zum Kippen gebracht? Was hat das letztlich zu einem Innentrend gemacht?
Der kippende Punkt war da, wo man sagte, wir merken, Klimawandel deutet sich an. Wir merken, dass wir, so wie wir bislang mit Umwelt umgegangen sind, so wie wir mit Wohlstand umgegangen sind, so wie wir mit Ressourcen umgegangen sind, dass das alles eine Halbwertszeit hat, dass wir so wahrscheinlich nicht weiterkommen. Und wir suchen nach neuen Sinnentwürfen in der Gesellschaft, wir suchen nach neuen Werten und wir kombinieren jetzt mal etwas, was bisher in der Gesellschaft noch nicht zusammengepasst hat. Werte und sozusagen ein neues ökologisches Bewusstsein, also was Konservatives und was Neues zusammen. Mhm. Also ich sage auch, diese Lohas sind sozusagen so ein Lebensstil des sowohl als auch. Man versucht das in Einklang zu bringen, was bis vor kurzem in der Gesellschaft als vollkommen unvereinbar galt. Und wo das passiert, also wo eine Lebensknappheit entsteht, wo ein neues Bedürfnis entsteht, dort entstehen neue Trends und dort entstehen Trends teilweise auch ganz stark aus Widersprüchen heraus. Und das ist dann der Tipping Point, der dazu führt, dass neue Lebensstile entstehen.
Sind die Deutschen, was das angeht, führend? Ich meine, Sie sind es ja bei grüner Technologie, was erneuerbare Energien angeht. Sind Sie es auch bei diesem Trend?
Die Amerikaner sind da eigentlich auch sehr weit und die haben nicht diese Geschichte der Bürgerbewegung aus den 80er Jahren. Wir leiten vieles, auch wenn wir sagen, das ist sozusagen nicht mehr Kasteiung, aber wir leiten vieles schon auch von unseren Leitbildern aus dieser 80er-Jahre-Bewegung heraus ab. Die Amerikaner haben es einfacher, wieder etwas sozusagen ohne diese lange Vorläufigkeit. Die können sagen, wir müssen jetzt was tun, wir kaufen uns den Brios, wir sagen, man muss aber dabei nicht leiden, wenn man sozusagen was für die Umwelt tun will. Und wir machen das mit Lust, mit Genuss, mit einem guten Gewissen und fangen einfach mal an.
Und gehen dabei vielleicht unter Umständen der PR-Abteilung irgendeines Unternehmens auf den Leim?
Das ist sozusagen der nächste Schritt von vielen Entwicklungen, wenn sozusagen ein Trend so ein Plateau erreicht hat, ne? Dass das so in großen Teilen der Gesellschaft angekommen ist. Dann kommen natürlich auch die schlauen Leute im Marketing und sagen, liebe Leute, habt ihr eigentlich schon mal gemerkt, dass wir eigentlich immer ein grünes Unternehmen waren und dass wir müssen nur unsere grüne Wurzel herausarbeiten und dann haben wir so ein Phänomen wie Greenwashing, Localwashing und so weiter.
So wie BP, das hat sie sich mal kurzfristig umgetauft in Beyond Petroleum, also jenseits des Öls, aber bis richtig. Zur Ölpest glaubte man ihnen das auch.
Richtig, nicht nur kurzfristig, die haben das als Werbekampagne wirklich ganz groß aufgezogen und haben das noch bis vor 2-3 Monaten überall gefahren und haben tatsächlich versucht, ihrem Image ein grünes Mäntelchen umzuhängen, es grün anzustreichen und zu zeigen, dass sie eine andere Firma sind. Aber wir lernen jetzt, dass Greenwashing eine Lüge ist mit kurzen Beinen.
Setzen diese Trendsetter, diese Lohas dann letztlich etwas Unumkehrbares? Also gibt es tatsächlich einen gesellschaftlichen Wandel?
In dem Fall war es tatsächlich so, dass es ein nachhaltiger Trend ist, der auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren noch laufen wird. Und das Bedürfnis, der Ausgangspunkt dieser Veränderung war tatsächlich, dass Leute nach neuen Werten gefragt haben, dass Leute, gerade auch junge Leute, also die zur Jahrhundertwende 25 Jahre alt waren, dass die sagten, ich möchte Familie, ich möchte bürgerlich leben, suche neue Werte, neues Verhältnis zur Natur. Das aber, wo sie aber merkten, dass da sozusagen in unserer Gesellschaft im Moment die Werte nicht da sind, die sagen, wir möchten wieder uns bewusst an Werten orientieren, lasst uns Werte kultivieren, lasst uns neue Werte erzeugen, nicht mehr die alten Werte aus der Pflichtgesellschaft, sondern neue Werte. Und das war sozusagen der Punkt, wo man dann sagte, ja, deswegen sprechen wir uns dafür aus, dass es eine Umkehr geben muss. Und das hat sozusagen diesen Wertewandel in Gang gebracht.
Eike Wenzel, Zukunftsforscher im Kelkheimer Zukunftsinstitut und Entdecker der Lohas als Trendsetter der Gegenwart und vielleicht dann eben doch auch Gestalter der Zukunft. Recht herzlichen Dank. Früher undenkbar, neue deutsche Mentalitäten. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben sollten, den Tag gibt es zum Nachhören unter www.hl2kultur.de. Unsere Themen auch dort als Newsletter oder bei Twitter, dort sind wir auch. Der Tag in einem Wort. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.
HR2 Kultur Podcast. Wann Tag ist, bestimmen Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.